Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo, liebe Petra.
Hallo, Susanne.
Und hast du schon einen Adventskranz?
Ich habe einen wunderschönen Adventskranz, den ich geschenkt bekommen habe. Ich war bei einer Freundin Hundesitten und zum Dank haben wir einen Adventskranz bekommen, einen selbstgemachten. Sehr, sehr schön.
Okay, sehr schön, ja. Ich hab auch einen selbstgemacht tatsächlich. Mhm. Ist unser einziger Weihnachtsschmuck. Ich verweigere mich jedes Jahr ein bisschen mehr, aber ein bisschen was haben wir dann trotzdem. Ja, alle, die uns hören, wir haben Advent, selbst wenn ihr die Folge vielleicht im Sommer hört, keine Ahnung, vielleicht liegt ihr ja gerade im Schwimmbad irgendwo auf der grünen Wiese, weil ihr unseren Podcast ein halbes Jahr später hört, aber bei uns ist gerade Dezember.
Aber, gleich wieder ein Aber hinterher, wir haben tolle Neuigkeiten.
Dezember 2025, nächstes Jahr ist Frühjahr 2026.
Und da erscheinen Bücher von uns, neue Romane, die beide jetzt schon vorbestellbar sind. Soll ich mal anfangen mit unserem Werbeblock?
Ja, fang du mal an.
Ach, jetzt nehme ich das schon in die Hand und halte das in die Kamera, obwohl ihr das ja leider nicht sehen könnt.
Ja, wir sollten doch mal mit Videopodcasten anfangen.
Mein neues Buch heißt Unterwasserblau und erscheint am 12. März im Eisele Verlag. Und sieht wunderschön aus, hat ein wunderschönes gelbes Cover bekommen. Kein historischer Roman. Ich habe mich jetzt, glaube ich, vorläufig endgültig von historischen Romanen verabschiedet. Aber ich hoffe, er interessiert euch trotzdem.
Ich finde ja die Formulierung vorläufig endgültig sehr schön.
Ja, also es gibt da noch so einen Stoff, den ich gerne irgendwann mal behandeln würde. Aber das muss jetzt nicht in den nächsten Jahren sein. Ich habe ja hoffentlich noch mehrere Jahrzehnte Romanschreiben vor mir. Und im Moment bin ich eben zeitgenössisch unterwegs. Ja, das ist ein Familienroman, Unterwasserblau. Jessie, meine Hauptfigur, hatte keine besonders schöne Kindheit. Als sie ganz klein war, gab es ein großes Unglück in ihrer Familie, über das dann aber nie so richtig gesprochen wurde. Und jetzt ist sie erwachsen und ihr Vater stirbt. Und das ist dann für sie ein Anlass, sich mit dem allem nochmal auseinanderzusetzen. Und sie hat einen tollen Ehemann, sie hat eine tolle Schwiegerfamilie, wobei weiß man nicht, was da vielleicht alles noch so lauert. Und sie lernt eine tolle neue Freundin kennen. Das ist, glaube ich, so meine liebste Nebenfigur von allen, die ich jemals geschrieben habe, Scarlett. Und Jessie liebt Wale und träumt davon, endlich mal Wale zu sehen.
Ja, klingt mega spannend. Toller Titel, Unterwasserblau. Mhm. Tolles Cover auch, wunderschön. Wir verlinken euch das natürlich. Könnt ihr euch schon angucken. Und wie gesagt, schon vorbestellen. Genau. Von mir erscheint auch ein neues Buch nächstes Frühjahr. Und zwar am 29. April. Ich bin immer noch bei den historischen Romanen. Also es wird wieder eine historische Familiengeschichte. So richtig üppig. Heißt Melodie der neuen Welt. Und es ist ein erster Band, der heißt Auftakt in New York, der jetzt nächstes Frühjahr erscheint. Ja, und es geht um deutsche Auswandererfamilien in New York. Und im Mittelpunkt steht eigentlich die Familie Steinweg oder Steinway. Also die haben ihren Namen dann eingeenglischt und haben vor allen Dingen auch ihre Firma so genannt, Steinway & Sons. Und die schwarzen Flügel, also meistens sind sie heute schwarz lackiert, die kennt ihr alle, die stehen in sämtlichen Konzerthäusern dieser Welt, auf allen Bühnen. Und die Geschichte dieser Firma, die erzähle ich. Also das sind Deutsche gewesen, die gegründet haben und sind dann nach Amerika ausgewandert. Dann wurde das quasi wieder reimportiert nach Deutschland. Also in Hamburg gibt es auch eine Steinway & Sons Fabrik, aber die amerikanische in New York, die kam zuerst. Mhm. Und diese Geschichte, die erzähle ich natürlich auch aus Sicht der Frauen, aber auch aus Sicht der Männer. Also es ist einfach eine Familiengeschichte.
Wie genau hältst du dich an die historische Vorlage? Gab es da viel zu recherchieren?
Es gibt ziemlich viel, also die Familiengeschichte ist ziemlich gut aufgearbeitet, sodass ich mich da recht dicht an der Vorlage, also an den echten Figuren orientieren konnte. Aber ein Roman ist natürlich immer auch Fantasie.
Ja. Ne?
Man weiß ja so die Eckdaten, wann die geboren wurden und so weiter, wie viele Kinder die hatten und alles. Aber was die gedacht und gefühlt haben und so, das weiß ja sowieso niemand.
Klar, ja. Geht dir das auch so, dass du dich mit dem Schreiben eigentlich immer weiter davon entfernst? Also ich erinnere mich bei meiner Architektin von New York, dass ich versucht habe, mich erst ganz strikt an das zu halten, was ich alles recherchiert hatte. Und je mehr ich dann schrieb, desto mehr musste ich mich auch davon entfernen, damit das überhaupt funktioniert. Und es wurde mir dann aber auch immer egaler. Irgendwie so, ach, das stimmt nicht. Naja, dann verschieben wir halt die Jahre so ein bisschen oder so. Geht dir das auch so?
Ja, im Grunde ist das schon, glaube ich, mit jedem historischen Roman, den man schreibt, ne, ändert man vielleicht so ein bisschen die Parameter. Ich bin jetzt schon tatsächlich relativ dicht dran. Mhm. Aber das liegt auch daran, dass das so unglaublich viel bietet, diese Familiengeschichte. Also auch auf persönlicher Ebene. Ne? Also man will ja jetzt nicht immer nur davon hören, wie die ihre Instrumente gebaut haben. Das ist auch spannend. Aber eben auch, was privat so alles passiert ist. Und wie war das da in diesem Little Germany, wo die da gelebt haben? Weil damals waren wahnsinnig viele Deutsche in New York.
Ja.
Und da gibt es so viel zu erzählen, da kann man schon zumindest dicht an den Eckdaten bleiben, mhm, sozusagen.
Ja, schön. Auch schon vorbestellbar, sag nochmal den Titel.
Melodie der neuen Welt, Auftakt in New York, auch wieder ein Fischer-Taschenbuch. Mhm. Ach, und du bist jetzt beim Eisele Verlag,
ja,
ne?
Ja, genau, beim wunderbaren Eisele Verlag. Ich fühle mich da super wohl und freue mich total, da gelandet zu sein.
Ich glaube, wir müssen deine Verlegerin grüßen an der Stelle.
Hallo, liebe Julia, ich hoffe, du hörst zu. Oder dir klingeln jetzt die Ohren.
Genau. Nee, Petra schwärmt ja immer nur, also von daher kann man das ruhig sagen, ne?
Genau.
Dann kommen wir jetzt zu einer anderen tollen Frau, nämlich die du uns heute im Podcast vorstellst.
Ja, ich stelle euch Stephanie Shirley vor. Das war eine Unternehmerin im Bereich IT, Informationstechnologie, und sie war eine große Philanthropin und auch eine Förderin der Philanthropie. Und ich erinnere mich, dass wir während der Aufnahme kurz darüber gesprochen hatten, was denn der Unterschied ist zwischen Philanthropie und Wohltätigkeit. Da hatte sie auch was zu gesagt. Und das habe ich jetzt mal kurz rausgesucht, damit ihr das jetzt schon wisst. Ganz kurz gesagt, die Wohltätigkeit leistet unmittelbare Hilfe. Die Philanthropie arbeitet an langfristigen systemischen Lösungen. Also soll heißen, wenn man wohltätig ist, spendet man 100 Euro ans Tierheim. Wenn man philanthropisch unterwegs ist, versucht man, die Systeme zu ändern und armen Leuten mehr Chancen zu geben oder großflächiger zu spenden, damit die richtigen Organisationen das richtige Geld zur Verfügung haben.
Also wenn ich jetzt eine Stiftung gründe, geht das auf jeden Fall eher in Richtung Philanthropie.
Würde ich auch sagen, ja. Hast du das vor, eine Stiftung zu gründen?
Nee.
Eine Frauenlebensstiftung.
Ich habe gerade Geld an Wikipedia gespendet. Mache ich jedes Jahr. Mhm.
Ja, bei mir geht es dann eher an den Tierschutzverein. So, als erstes muss ich sagen, dass ich mir nicht mehr sicher bin, wer sie uns empfohlen hat, aber irgendjemand hatte sie uns empfohlen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür.
Steht das nicht in unserer super schlauen Excel-Liste?
Dabei sind wir sonst so gründlich damit.
Wir versuchen das eigentlich immer sehr sorgfältig zu machen, wenn wir Tipps kriegen. Die werden alle in so eine Liste reingeschrieben. Dann steht hinten immer unter Bemerkungen, wer uns den Tipp gegeben hat. Und es kann natürlich dauern, ne, bis man dann dazu kommt. Aber gerne immer weiter mit den Tipps.
Genau, genau. Deswegen jetzt ein doppeltes Danke an die namenlose Tippgeberin. Ein bisschen das Problem war bei ihr die Quellenlage. Es gibt nur eine Autobiografie, ein Buch, das sie selber geschrieben hat. Und da ist natürlich immer die Frage, wie wahr in Anführungszeichen ist das jetzt alles. Aber da werden wir uns jetzt dieses Mal drauf verlassen und hoffen, dass das alles mehr oder weniger stimmt. Es hat im Deutschen den furchtbar langen und furchtbar nichtssagenden Titel: Ein unmögliches Leben, die außergewöhnliche Geschichte einer Frau, die die Regeln der Männer brach und ihren eigenen Weg ging.
Okay.
Mhm. Naja, aber es war gut geschrieben, deswegen kommt jetzt hier das Leben von Stephanie Shirley.
Und das ist tatsächlich der Titel ihrer Autobiografie.
Ja, von der deutschen Übersetzung.
Nee, ich meine nur, weil es klingt irgendwie so wie eine Biografie.
Wie über sie geschrieben,
der Titel.
Naja. Auf Englisch heißt es übrigens Let It Go und
IT, also IT ist groß geschrieben als Wortspiel zu IT. Und es geht halt auch bei ihr viel dann ums Loslassen nachher. Deswegen passt dieser Titel schon auch ganz gut. Aber ist natürlich viel zu kompliziert, um das irgendwie zu übersetzen und so. Ja, deswegen.
Okay.
Übersetzt von Albrecht Schreiber. So, jetzt geht's aber wirklich los. Also, Stephanie Shirley hieß zu Beginn ihres Lebens Vera Buchtal. Sie wurde 1933 in Dortmund geboren, in eine großbürgerliche, wohlhabende Familie, so mit Stadthaus und Hausangestellten. Ihre Mutter ist in Österreich aufgewachsen, in Krems an der Donau. Auch so großbürgerlich, gutbürgerlich, immer in Erwartung zu heiraten und das wird ihr Leben sein. Und so kam es dann auch. Stephanie, ich nenne sie jetzt einfach von Anfang an schon Stephanie, auch wenn sie als Kind halt Vera hieß. Stephanie war ihrem Kindermädchen näher eigentlich als ihrer Mutter, weil sie eine sehr distanzierte Mutter war. Und auch der Vater war nicht irgendwie herzlich, da gab es keinen körperlichen Kontakt oder sowas. Der Vater war Richter. Seine Mutter, also Stephanies Großmutter Rosa Buchtal, war als erste Frau im Stadtrat von Dortmund. Genau, der Vater wurde dann Richter. Ein brillanter Mann, sagt sie, aber ebenfalls sehr distanziert, sehr weltfremd, was so seine Prinzipientreue anging, was ja gut ist als Richter. Für ihn war es aber nicht immer einfach, weil er zum Beispiel die Pflicht hatte, bei Hinrichtungen, die es damals noch gab, anwesend sein zu müssen als der Richter, der den Täter verurteilt hat. Und das fand er so schlimm, dass er danach, wenn er nach Hause kam, sich immer übergeben musste. Und er dachte, weil er eben so ein moralischer Mensch war, dass er mit dieser Unbestechlichkeit den Nazis die Stirn bieten könnte. Das hat natürlich nicht funktioniert. Sie mussten erstmal mehrfach umziehen, damit er weiter arbeiten konnte, bis sie ihm das Arbeiten ganz verboten haben. Sie sind dann erstmal in Wien gelandet und haben von da aus überlegt, wohin, wann und wie sie fliehen sollen. Und überlegen aber so lange, dass der Vater dann tatsächlich über die Berge in die Schweiz fliehen muss, weil er sonst verhaftet worden wäre. Und sie sagen, sie wollen sich in England wiederfinden.
War seine Frau?
Seine Frau war nicht jüdisch, er war jüdisch, seine Frau nicht, genau. Mhm. Diese Frau entscheidet sich dann mit ihren beiden Kindern, also Stephanie hat eine 4 Jahre ältere Schwester namens Renate, und sie entscheidet sich, diese beiden Kinder in einen der Kindertransporte zu geben. Das wurde organisiert vom Refugees Children's Movement und tatsächlich sind dann diese beiden kleinen Kinder im Juli 39, also wenige Wochen vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, von Wien aus mit etwa 1000 anderen jüdischen Kindern und 2 jungen Betreuerinnen nach England gefahren mit dem Zug. Und Stephanie sagt, um den Hals hatte man uns nummerierte Karten gehängt, als wären wir Fundsachen, was wir ja auch irgendwie waren. Sie kommen zu zweit in England bei einem Ehepaar unter, Guy und Ruby Smith, die sie dann Uncle und Auntie nennen, also Onkel und Tante. Die leben in den West Midlands, also nördlich von Birmingham. Sehr liebevoll sind sie, aber auch sehr viktorianisch, also streng, prüde, pflichtbewusst. Aber sie fühlt sich trotzdem sehr wohl bei ihnen, trotz all der Einschränkungen, unter denen sie dann auch zu leiden haben während des Krieges. Also nicht genug Kleidung, keine Heizung, nicht genug Essen. Aber Stephanie hat sich ziemlich schnell eingefunden. Renate, die ja 4 Jahre älter war, hatte es etwas schwerer. Und Stephanie sagte dann später auch, dass sie das oft gehört hat, also dass es älteren Kindern natürlich schwerer fiel, sich in so eine neue Situation einzugewöhnen und die Eltern zu vermissen. Und Stephanie sagte später, ich musste dafür sorgen, dass mein Leben es wert war, gerettet zu werden. Also weil sie dieses Glück hatte, als jüdisches oder halbjüdisches Kind überlebt zu haben, wie so viele andere nicht, muss sie aus ihrem Leben etwas machen.
Fühlt da so eine Verpflichtung.
Genau. Ja, die Mutter schafft es dann 1940 auch nach England, aber da sie Flüchtling ist, darf sie nicht einfach so reisen oder wohnen, wo sie möchte. Das heißt, sie kann ihre Kinder nicht, ich glaube, kaum besuchen und auf keinen Fall zu sich nehmen. Der Vater wird in der Zeit nach Australien deportiert, geht dann in einen militärischen Hilfstrupp, der 1941 in England stationiert wird. Das heißt, er schafft es auch nach England, aber auch ihn sieht sie kaum. Also sie bleibt mit ihrer Schwester bei diesen Pflegeeltern. Zum Kriegsende hin erfahren sie dann, dass viele ihrer Verwandten glücklicherweise überlebt haben. Der Vater entscheidet sich sogar nach Deutschland zurückzukehren und arbeitet dafür das US-Militär, auch unter anderem für die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Mhm. Stephanie hat nie wieder ein gutes Verhältnis zu ihm, also sie haben kaum Kontakt und sie erfährt dann später in den 60ern, glaube ich, auch nicht mal, dass er gestorben ist. Die Mutter bleibt in England, lässt sich von ihm scheiden, bleibt in England und wird da Lehrerin. Ah, jetzt habe ich das Kriegsende vorgezogen. Also vorher kurz noch zur Schule, wo die beiden zur Schule gegangen sind, in eine Dorfschule. Die beiden lernen sehr schnell Englisch, freuen sich oder sind glücklich darüber, dass sie dort keinen Antisemitismus erfahren und dass die Kinder und LehrerInnen auch ziemlich offen gegenüber Fremden sind. Einfach auch deshalb, weil in diesen Kriegsjahren 800.000 Kinder aus In- und Ausland aufs Land geschickt werden. Also sie sind nicht die einzigen Flüchtlinge. Renate ist sehr begabt und bekommt ein Stipendium für eine Privatschule und dafür darf sie dann zu ihrer Mutter ziehen. Und die Mutter möchte aber die kleine Stephanie nicht mitnehmen, das heißt, die bleibt bei den Pflegeeltern und fühlt sich natürlich furchtbar.
Klingt ein bisschen traurig, wie die Familie so auseinanderfällt. Die Eltern lassen sich scheiden und...
Ja, und die Mutter will sie nicht wiederhaben, also da kann ich mir schon vorstellen, was das für Wunden hinterlassen muss.
Ja, und dann noch irgendwie in so, also dieser Entschluss, so ich muss was aus meinem Leben machen, da fragt man sich automatisch, wann sie den gefasst hat, ne? Wie sehr Kind sie da noch war oder wie viel Kind kannst du sein unter solchen Bedingungen, ne? Also ich meine, wenn deine Mutter, gut, die wird ihre Gründe gehabt haben, die musste ja arbeiten, Geld verdienen, aber wenn die dich nicht haben will,
ja, das, und die Schwester tut doch aber weh. Schon. Ja, klar tut das weh, ja.
Entschuldigung, ich bin schon ganz am Mitleiden.
Ja, das verstehe ich total. Stephanie fühlt sich aber auch weiter wohl bei ihrer Pflegefamilie und die können sich jetzt noch mehr auf sie konzentrieren und sie so ein bisschen verhätscheln. Sie kommt dann auch auf eine bessere Schule, kriegt dann auch ein Stipendium, weil sie gut in Mathematik ist und wird dann mit 16 auch auf ein Jungengymnasium gelassen, weil sie eben so gut ist in Mathe und sagt später, dass die Zeit dort hat sie schon gut auf den Sexismus vorbereitet, den sie dann später im Arbeitsleben erleben wird.
Okay.
Mit 18 ist sie mit der Schule fertig, entscheidet sich aber gegen ein Studium aus finanziellen Gründen. Das heißt, sie möchte und muss Geld verdienen. Sie nimmt die britische Staatsbürgerschaft an und nennt sich ab da dann Stephanie.
Jetzt gerade noch mal zur Einordnung, Sexismus und so. Wir sind jetzt 50er Jahre, ne? Ich glaube, sie ist 33 geboren, dann ist sie mit 18, sind wir jetzt 1951.
Genau, also inzwischen ist der Krieg vorbei. Entschuldigung, das war ein bisschen durcheinander, dass ich zuerst vom Kriegsende erzählt habe und dann...
Ist gar nicht schlimm. Ich wollte es nur für mich so, selbst so ein bisschen klar haben, was ist das jetzt, also in welcher Zeit. Ich finde, mit den 50er Jahren, da verbindet man so was.
Ja, ja, irgendwie. Passt total zusammen, genau. Also wie gesagt, sie nennt sich dann jetzt Stephanie und anglisiert ihren Nachnamen, also heißt sie auch nicht mehr Bruchthal, sondern Brooke. Ihre Schwester geht letztendlich nach Australien, ist auch sozial tätig wie Stephanie dann später. So, wie geht's denn jetzt weiter bei Stephanie? Ihr Start ins Arbeitsleben läuft ganz gut. Sie bekommt gleich zwei Angebote, eins von General Electric und eines von einem Forschungszentrum der Royal Mail, also der Post, der englischen, der britischen Post. Das nimmt sie an, weil sie dann gleichzeitig arbeiten und doch noch studieren kann. Und zwar macht sie dann einen Bachelor in angewandte Mathematik und Physik, später noch einen in Computerlogik und dann noch einen Master am Birkbeck College, woran ihr euch garantiert noch erinnert. Da war auch Rosalind Franklin später, glaube ich, ein bisschen.
Ach.
Ja. Wenn Männer, also wenn sie dann so ausgeht mit Männern, wenn die sie fragen, was sie denn arbeitet, dann sagt sie, sie ist bei der Post.
Okay.
Damit die sich nicht klein und dumm fühlen, dass sie so eine schlaue Frau ist.
Also sie erwähnt ihr Studium nicht.
Ihr Studium nicht und auch nicht, dass sie da als Fachfrau arbeitet, sondern dass die Leute denken, sie trägt die Briefe aus oder sowas. Genau, sie zieht in ein eigenes Zimmer, also sie wird selbstständig und sie sagt, es war ein bisschen langweilig da bei der Arbeit, sehr eintönig manchmal. Sie musste Graphen zeichnen und mich durch eintönige Berechnungen oder Tabellen wühlen. Oder es waren Zahlen in einen Comptometer zu hacken. Ein Comptometer ist eine einfache elektromechanische Rechenmaschine. Also es war viel so stupide Arbeit. Aber sie fand es trotzdem ganz gut. Also sie hatte ein gutes Gefühl bei ihrer Arbeit, weil sie wusste, dass an diesem Forschungszentrum auch wirklich wichtige Dinge entwickelt wurden, für die sie nur ein kleines Rädchen war, aber dazu konnte sie eben beitragen. So hat dieses Forschungszentrum zum Beispiel 1943 den weltweit ersten programmierbaren Elektronenrechner gebaut, der dann auch in Bletchley Park genutzt wurde. Mhm. Bletchley Park war dieses Entschlüsselungszentrum fürs Militär. Sie merkt, dass sie für diese Informatikarbeit gut geeignet ist, weil sie zwar eine gute Mathematikerin ist, aber nicht eine der Weltbesten. Das heißt, diese Kombination mit Computern gefällt ihr gut. Sie wird einmal befördert zur wissenschaftlichen Assistentin, aber eine zweite Beförderung bekommt sie nicht, weil der Chef sagt, du bist eine Frau, Frauen werden hier nicht befördert oder befördert. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil sie sich entscheidet, woanders arbeiten zu wollen, als sie einen Mann kennenlernt. Das war Derek Shirley. Der arbeitet auch da in dem Forschungszentrum. Ein sehr schüchterner, netter, freundlicher, ehrlicher Mann. Sie hatte vorher schon so kleine Liebschaften, sagt sie. Sie hatte eine längere Beziehung mit einem verheirateten Mann. Sie hat sich aber auf keinen dieser Männer so richtig einlassen können, weil sie, sagt sie im Nachhinein, als sie ihre Autobiografie schreibt, weil sie aus der Kindheit nichts anderes erfahren hatte als Zurückweisung und keine Liebe und dann noch das ganze Trauma mit ihrer Flucht und der Judenverfolgung und so. Und deswegen hat sie es einfach nicht geschafft, sich näher auf Menschen einzulassen. Aber sie macht dann eine lange Psychoanalyse und bekommt auch Antidepressiva und lernt dadurch so diese Muster zu brechen. Ist dann 1959 fährt sie einmal nach Wien und da merkt sie, dass diese ganzen Geister der Vergangenheit, wie sie sagt, keine Macht mehr über sie haben. Und davon profitiert jetzt eben Derek Shirley, in den sie sich wirklich verliebt. Sie gehen es sehr langsam an, sie heiraten erst nach 2 oder 3 Jahren. Nur standesamtlich. Nicht alle aus seiner Familie sind glücklich, dass er eine Deutsche heiratet, aber ihm ist das egal. Und sie gibt eben ihren Job auf in dem Forschungszentrum. Erstens, weil sie sowieso nicht weiterkommen, weil da die gläserne Decke ist, aber auch, weil es nicht gern gesehen wird, wenn 2 Verheiratete im selben Unternehmen arbeiten.
Nur ganz kurz, das sind immer wieder diese Geschichten, wenn wir hier über Männer Biografien reden würden, also Männer, die irgendwie was Großes geleistet haben um diese Zeit, dann müssten wir uns mit diesen Sachen überhaupt nicht auseinandersetzen, ja. Diese ständige Zurückweisung, die gläserne Decke, das kommt immer wieder bei unseren Frauengeschichten. Ich finde, man kann sich das gar nicht oft genug bewusst machen, ja, wie schwer es Frauen hatten, überhaupt irgendwo Karriere zu machen. Entschuldigung, da musste ich mich jetzt mal kurz eine Runde drüber aufregen.
Ja, da kann man sich auch ordentlich drüber aufregen. Ja, wenn ich die Geschichte von Derek Shirley erzählen würde, dann würde ich sagen, da hat er geheiratet und sie ist mit ihm irgendwo hingezogen.
Genau. Ja, man würde es einfach anders erzählen, weil das spielte keine Rolle. Und wahrscheinlich, selbst wenn Männer dann eine Autobiografie schreiben, dann wird vielleicht noch erwähnt, ja, meine Frau war auch Mathematikerin. Aber ja, es ist einfach nicht dieselbe Geschichte.
Ja.
Ja, okay. Gut.
Deswegen müssen wir die jetzt so rum erzählen.
Ja, ich habe dich unterbrochen.
Sie wechselt jetzt in die Privatwirtschaft, die ja sowieso viel besser bezahlt ist und auch viel dynamischer ist. Das gefällt ihr sehr. Sie arbeitet bei Computer Developments Limited, also sie bleibt bei der Informatik, aber sie arbeitet nur noch 4 Tage und macht ihre Berufstätigkeit anderen gegenüber auch klein, damit sie nicht erfolgreicher aussieht als ihr Mann oder auch nicht mehr verdient. Ihm ist das allerdings ziemlich egal. Also sie hat einen guten Mann, aber ihr ist wohl, sie hat Angst vor Gerede. Auch da kommt sie irgendwann nicht weiter und entscheidet sich, sie gründet jetzt ihr eigenes Unternehmen. Das nennt sie Freelance Programmers, also freiberufliche ProgrammiererInnen. Und hier ist es nicht einmal wichtig zu gendern, aber andersrum als sonst, weil sie nämlich nur Frauen einstellt. Das heißt,
sehr gut,
Stephanie Shirley. Was neu daran ist, dass sie sich auf Software konzentriert, weil zu dieser Zeit war es noch so, dass wenn Computer verkauft wurden, das waren ja dann auch so diese riesen Dinger und so, dass Hardware und Software immer zusammen verkauft wurde und niemand kam auf den Gedanken, sich nochmal Software einzeln zu kaufen. Das gab es damals noch nicht so. Und das war neu bei ihr, weil sie der Meinung ist, das wird sich ändern. Und das hat es ja dann auch tatsächlich. Wie ihr Unternehmensname schon sagt, arbeitet sie vor allen Dingen mit Freiberuflerinnen zusammen. Das heißt, auch sie selbst kann arbeiten von wo sie will, auch von zu Hause, was ihr gut passt, weil sie nämlich einen Sohn bekommt. Und zwar 1963 ihr Sohn Giles. Sie sagt, ein Gefühl der Vollkommenheit umgab mich damit. Und so geht es auch vielen der anderen Frauen, die sie dann beschäftigt. Die haben Kinder oder andere pflegebedürftige Angehörige. Es sind auch lesbische Frauen dabei und Transgender-Frauen dabei. Das betont sie dann in einem Video, was ich geschaut habe. Viele haben auch berufstätig angefangen, haben dann aber Kinder bekommen. Und damals gab es kein Teilzeit. Also Viele kamen von IBM, aber IBM kannte keine Teilzeit. Und somit gab es viele begabte, kluge, schlaue Frauen, die alle keine Arbeit mehr hatten. Und die hat sie alle so praktisch abgeschöpft. Das spricht sich rum. Sie ist eine sehr beliebte Arbeitgeberin und sie kriegt ständig neue Bewerbungen. Dann hat sie kurz mal beschrieben, wie das damals funktionierte, das Programmieren. Das fand ich sehr spannend. Alles, was sie brauchten, also die Mitarbeiterinnen, waren ein Bleistift, Papier und ein Telefonanschluss, damit sie alle auftauchenden Rückfragen mit unseren Festangestellten abklären konnten. Diese handgeschriebenen numerischen Programme wurden dann per Post an ein unabhängiges Rechenzentrum geschickt, deren Mitarbeiter die Daten in Lochkarten oder Lochstreifen stanzten. Ein anderer Mitarbeiter überprüfte diese Eingabe, indem er das Ganze noch einmal stanzte. Eine verifizierte Karte wurde dann in einem separaten Computerzentrum getestet. Sofern in dieser Phase kein Problem auftrat, begab sich die Programmiererin, wenn es ihr gerade möglich war, ins Rechenzentrum, um Programmfehler an Ort und Stelle zu beheben. Sonst musste man warten, bis die Ergebnisse per Post zurückkamen.
Das ist ja irgendwie, oder?
Ja.
Irgendwie cool. Ich muss jetzt an Hidden Figures denken. Da haben wir doch auch mal, ach, wie hieß die denn? Haben wir da auch eine Folge drüber gemacht?
Ich glaube noch nicht, oder?
Noch nicht, dann haben wir nur den Film irgendwann schon mal erwähnt. Ne?
Ja, ja. Genauso wie Bletchley Park, was ich vorhin erwähnt hatte. Das ist ja auch so ein Film über Frauen, die da gearbeitet haben. Oder eine Serie. Mhm. Kann man sich auch sehr gut angucken. Mhm. Ja, so lief das damals. Hört sich an wie vor 3 Jahrtausenden oder so. Aber das hat sich halt schnell entwickelt. Wie gesagt, war erfolgreich. 1966 hatte sie schon ca. 75 reguläre Freelancerinnen. Bei einer von denen fragte einmal das Finanzamt nach, was sie denn da eigentlich macht. Das muss doch irgendwie irgendwas Zwielichtiges sein, weil sie ja so viel Geld verdient. Auch sehr schön. Sie hat dann durch diese Autobiografie immer wieder große Namen von Unternehmen gesagt, für wen sie alles gearbeitet haben. Das habe ich mir jetzt alles nicht aufgeschrieben, aber es waren wirklich große Namen dabei. Unter anderem, eins habe ich mir aufgeschrieben, haben sie ein Steuerungssystem für die Concorde geschrieben.
Okay.
Ja, es kam immer viel Skepsis von Männern natürlich. Wie soll denn das funktionieren? Das funktioniert doch so nicht. Und als es dann doch irgendwann funktionierte, das ist ganz witzig, in diesem Video, was ich verlinken werde, das ist so ein TED-Talk, den sie gemacht hat, vor nicht allzu langer Zeit. Und da sagt sie dann auch, dass immer erst alle Männer gesagt haben, das funktioniert doch nicht. Und dann hat sie es ihnen doch bewiesen und dann noch eine Runde und noch eine Runde. Und am Schluss müssen sie es endlich doch zugeben, dass es funktioniert. Und dann sagen sie, ach, wie toll du das gemacht hast. Und dadurch sagen sie, haben erfolgreiche Frauen immer einen flachen Kopf, weil die Männer immer so tätschelnd oben ihr auf den Kopf gehauen haben. Wie schön du das gemacht hast.
Nee, ist echt wahr.
Nein, nicht wirklich. Nicht
aber
wirklich,
das hat aber sie so gesagt.
Das hat sie so gesagt, das fand ich sehr
so, also so dieses bildlich. Bild, dieses
so herablassend, so
herablassende.
Fein, gutes Mädchen.
Oh, genau. Gott. Ja.
Sie konzentrieren sich auf Logistik und Unternehmensplanung und sie definieren Softwarestandards, die es damals eben auch noch nicht gab. Später bieten sie auch Consulting-Services an. Sie holt sich immer, wenn sie sich mit was nicht auskennt, was so Unternehmensführung und Verkaufstaktiken angeht, holt sie sich immer Hilfe von außen, hat mit den anderen Frauen Unterstützung in allen Belangen. Also sie hat ein riesiges Netzwerk und sie ist auch gut darin, neue Leute zu finden. Wenn sie dann Akquise betreibt per Post, kommt nur selten was zurück, bis sie dann sich entscheidet, nicht mit Stephanie Shirley zu unterschreiben, sondern mit Steve Shirley, also mit einem männlichen Namen. Und tatsächlich ändert sich das sofort. Also es ist eine sehr aufregende, anstrengende, spannende Zeit für sie, durchaus stressig. Und dazu kommt dann noch, dass ihnen auffällt, als ihr Sohn Giles etwa 8 Monate alt ist, dass er in seiner Entwicklung wieder Rückschritte macht. Und tatsächlich wird dann bald diagnostiziert, dass er schwersten Autismus hat.
Ach, wie traurig jetzt, Mensch.
Er wird nie ein selbstständiges, normales Leben führen. Er kann kaum sprechen. Er leidet unter Zwängen, Zwangshandlungen und hat kaum bezähmbare Wutanfälle. Als kleines Kind ist das wahrscheinlich schon stressig genug, aber er wächst natürlich und wird größer und stärker. Damals wurde übrigens gesagt, also man weiß ja immer noch nicht so recht, die Ursachen von Autismus sind ja immer noch nicht ganz verständlich, soweit ich da informiert bin. Damals wurde jedenfalls gesagt, es liegt an den Eltern oder an der Mutter, weil die ihren Kindern gegenüber gefühlskalt seien und daher käme Autismus. Und natürlich nimmt sie sich das auch zu Herzen, auch wenn sie es nicht glauben kann, aber natürlich dringt sowas immer irgendwie durch. Und sie sagt, ich habe meinen Sohn geliebt und wurde doch gelegentlich von dem Gedanken heimgesucht, dass ich ohne ihn besser dran wäre. Ich wollte ihn doch so sehr vor Leid bewahren, konnte aber manchmal einfach auch nicht anders, als ihm dafür böse zu sein, dass von ihm nicht das geringste Zeichen dafür kam, dass er irgendetwas, was Derek oder ich für ihn taten, zu schätzen wüsste. Gelegentlich war ich mir nicht einmal sicher, ob er eigentlich wusste, wer ich bin. Es war für mich kaum auszuhalten, wenn ich nicht bei ihm sein konnte, und ich machte mir dann die größten Sorgen. Und doch rumorte in mir unablässig die Frage, wie mein Leben wohl wäre, wenn ich nicht diese alles verzehrende Verantwortung für diesen unergründlichen kleinen Tyrannen gehabt hätte.
Sehr ehrlich.
Ja, das ist sie sowieso die ganze Zeit in dem Buch, hatte ich das Gefühl. Als er 6 ist, finden sie dann ein Internat, The Walnuts, also die Walnüsse, wo er dann unter der Woche untergebracht wird. Das ist ja gleichzeitig, also es muss für sie beängstigend gewesen zu sein, ihn abzugeben, aber gleichzeitig war es doch natürlich irgendwie erleichtert, wie sie sagt, immer so diese Balance ist auch gut für ihre Ehe. Für die beiden ist das natürlich wahnsinnig stressig, aber als er dann Teenager wird, kann er da nicht mehr bleiben. Seine Gewalttätigkeit wird immer schlimmer, sich selbst gegenüber und anderen gegenüber. Dazu kommt noch Epilepsie. Und sie finden lange, lange keine Betreuung. Sie fragen Stephanies Mutter, sie fragen Stephanies Schwester, die für eine Zeit wieder aus Australien zurückgekommen ist. Sie fragen auch ihren Pflegevater, aber die können alle auf Dauer nicht helfen, weil sie einfach mit diesem starken, völlig, also nicht ansprechbaren Kind einfach nicht zurechtkommen. Und sie möchten ihn aber, was eigentlich das Normale damals war, sie möchten ihn auch nicht sedieren. Also sie möchten ihm keine Beruhigungsmittel geben, einfach damit er irgendwie den ganzen Tag in der Ecke sitzt. Vor allen Dingen Derek war vollständig dagegen. Aber manchmal muss das trotzdem sein. Und das bringt dann natürlich wieder andere Gewissensbisse mit sich. Und an einer Stelle war sie wohl tatsächlich so weit nach einem großen Anfall von Giles, dass sie überlegt hat, ob es nicht besser wäre, wenn sie sich zu dritt umbringen würden.
Ach du meine Güte, ja, das müssen schreckliche Qualen gewesen sein.
Und gleichzeitig kommt dann auch dazu, Cliffhanger, gleichzeitig kommt noch dazu, dass die IT-Branche anfängt zu schwächeln, die ganze Wirtschaft, aber die IT-Branche sagt, sie war immer ein bisschen vorher dran. Also wir sind jetzt halt Anfang der 70er, wo ja dann 1973 die große Wirtschaftskrise war. Sie hatte wichtige Vertraute, die plötzlich ein Konkurrenzunternehmen gründen, also ihr praktisch in den Rücken fallen. Sie versucht international zu expandieren, um da irgendwie erfolgreicher zu werden, aber das funktioniert nicht so recht. Dann kommen noch verschiedene bürokratische Sachen dazu, die ja auch das Leben schwer machen. Und sie müssen dann, ironischerweise, als das Gleichberechtigungsgesetz in Kraft tritt, dürfen sie nicht mehr nur Frauen einstellen.
Ja.
Sie ändern dann ihre Statuten dahingehend, dass da nicht mehr steht Frauen, sondern Menschen, sie würden vorzugsweise Menschen einstellen mit Angehörigen, die nicht in einem konventionellen Umfeld arbeiten können. Also nicht mehr nur bezogen auf Frauen. Es war aber übrigens auch so, dass es immer schon verschiedene Männer gab, die für sie oder bei ihr gearbeitet haben. Also es waren nicht immer rein Frauen, aber sie musste das jetzt halt aus gesetzlichen Gründen machen. All das für sie war so anstrengend, dass sie angefangen hat, Panikanfälle zu bekommen und 1975 einen Nervenzusammenbruch. Also sie wurde in eine Klinik geliefert und es hat 6 Monate gedauert, bis sie sich einigermaßen erholt hatte. Derek entscheidet sich, er will in den Vorruhestand gehen, um sich besser um Giles zu kümmern, aber sie merken, er muss doch wieder in eine Betreuung und finden ein Institut namens Borough Court, das modern ausgerichtet zu sein scheint, aber als sie sich es dann näher anschauen und er dann auch länger da ist, sehen sie doch, dass es eigentlich wie ein Gefängnis wirkt und ist. Also die Räume sind alle so gut wie leer geräumt, damit niemand irgendwas kaputt machen kann oder sich selbst wehtut. Es gibt keine Privatsphäre. Die Insassen, in Anführungszeichen, schaukeln sich gegenseitig auf mit ihrem Verhalten. Pflegekräfte gibt es nicht genug dafür, dass sie irgendwas proaktiv machen können, sondern sie reagieren nur auf Situationen. Also hört sich alles nicht gut an. Und das Schlimmste ist halt auch, sie merken oder sie können sich vorstellen, dass es ihm nicht gut geht, weil er immer mehr Wutanfälle hat. Aber er kann halt auch nicht sagen, wie es ihm geht. Also sie können halt nie miteinander kommunizieren. Und das muss wahnsinnig schwer für sie gewesen sein. Sie versucht sich dann immer so hin und her abzulenken von den Unternehmensschwierigkeiten mit ihrem Familienleben, von ihrem Familienleben mit dem Unternehmen und versucht sich im Unternehmen zu engagieren für eine finanzielle Mitarbeiterbeteiligung. Also das Unternehmen soll in Belegschaftseigentum übergehen, das ist ihr Traum. Sie will nicht einfach irgendwie zu Weihnachten einen Bonus verteilen, sondern sie möchte, dass das Unternehmen wirklich den Leuten gehört. Von denen sie, also sie arbeitet immer mehr auch mit Festangestellten, die Firma wird ja immer größer und die sollen wirklich daran beteiligt sein. Und das ist aber nicht so einfach, steuerlich gesehen. Und sie richtet dann einen Trust ein, dem sie Teile ihres Eigentums überträgt. Es fängt an mit 4%. Und mit den Jahren und Jahrzehnten wird dann irgendwas in der Firma umstrukturiert. Ich habe das alles nicht ganz so ganz genau nachvollzogen, ehrlich gesagt. Jedenfalls sind sie dann Anfang der 90er irgendwie bei 62%, glaube ich, das den MitarbeiterInnen gehört. Also einiges, was ihnen dann auch einiges an Macht erlaubt. Das Unternehmen geht dann auch an die Börse. Und da genau vor diesem Termin versucht sie dann nochmal noch so einen Push, damit es noch mehr Mitarbeiterbeteiligung ist. Und tatsächlich können 70 MitarbeiterInnen ihren Anteil des Unternehmens dann verkaufen, sodass sie dadurch Millionärinnen werden. Also sie hat den vielen Leuten wirklich was Gutes getan.
Also ist sie dann doch gut durch diese Wirtschaftskrise auch durchgekommen?
Ja, sie ist da gut durchgekommen. Es gab halt immer Ups und Downs, aber sie hat das immer gut geschafft. Sie war dann am Schluss, war sie die drittreichste Frau Großbritanniens.
Okay.
Also es war wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und sie ist dann aber immer weiter zurückgetreten aus dem Unternehmen. Also sie wollte die Verantwortung an andere verteilen, auch wenn sie immer schwer fiel, deswegen auch dieses Let it go. Aber sie hatte immer tolle Frauen, die die Geschäftsführung übernommen haben, die das Marketing übernommen haben, was auch immer. Und sie war auch nicht immer damit einverstanden, was sie gemacht hatten. Aber sie wollte das Beste für ihr Unternehmen und da das erfolgreich war, scheint es eben doch richtig gewesen zu sein. Und sie schrieb dann auch in der Autobiografie sowas wie, XY würde diese Geschichte vielleicht anders erzählen, aber ich habe sie so und so erlebt. Und sie hat auch nicht wirklich böse Wörter über die Frauen verloren, aber schon gesagt, das und das hat mich verletzt. Auch das hatte ich das Gefühl, wirkt eigentlich sehr ehrlich. Wie dann das Unternehmen später hieß, es hat sich dreimal umbenannt, FI Group, später Sansa oder Xansa, später wurden die dann noch von jemand anders übernommen. Also es gibt immer noch diese Firma, nur nicht mehr unter diesem Namen und in dieser Größe und so weiter. Und sie hatte sich dann auch irgendwann daraus zurückgezogen, auch nicht ganz freiwillig. Die neue Geschäftsführerin wollte sie tatsächlich in Anführungszeichen loswerden, noch als sie noch keine 60 war. Und da hat sie sich dann auch nicht mehr wertgeschätzt gefühlt. Also sie hatte das Gefühl, ihr Unternehmen weggenommen oder sie wird aus der Geschichte getilgt. Genau so hat sie das gesagt.
Ja.
Sie konzentriert sich dann zum Beispiel auf ihre Arbeit in verschiedenen Kommissionen und Aufsichtsräten. Sie war die erste Frau in der British Computer Society. Sie war Master der Worshipful Company of Information Technologists. Sie war Treuhänderin bei Help the Aged. Sie war im Rat der Industrial Society. Sie war Schirmherrin der Disablement Income Group. Sie wird zur Diplom-Ingenieurin ernannt. Ich nehme an, das heißt, sie hat es ja eigentlich nicht studiert, aber der Titel wird ihr trotzdem zugestanden. Als erste Frau bekommt sie die Goldmedaille des British Institute of Management. Sie berät extern AEA Technology, das war die damalige Atomenergiebehörde. Dann hatte ich ja schon erzählt, dass sie so Software-Standards entwickelt hatten ganz am Anfang. Wir sind jetzt 1987, als Qualitätsstandards von der NATO übernommen. Da war sie sehr stolz drauf. Sie als kleine ehemals von Frauen geleitetes Unternehmen wird jetzt so von diesem militärisch-industriellen Komplex, wie sie nannt, also als Maßstab genommen. Das fand sie sehr gut. Ja, die Firma wächst und wächst. Wir sind jetzt so 2000. Die Dotcom-Blase ist groß, die dann aber auch wieder platzt. Trotzdem, wie gesagt, also sie bleibt immer, sie hat eigentlich dann keine finanziellen Probleme mehr. Und 2007 wird sie zur drittreichsten Frau in Großbritannien, als sie das Unternehmen endgültig verkauft.
So. Ja, ich meine auch, was für eine Geschichte, ne? Noch von auf Papier geschriebenen Programmen, wo die Maschinen noch mit Lochstreifen gefüttert werden. Bis zur Dotcom-Blase, oder?
Ja, Jahrzehnte der schnellsten Entwicklungen.
Wahnsinn, ja.
Ja, sie sagt, sie hatte ihre drei Hauptziele erreicht, nämlich ein erfolgreiches und solides Unternehmen zu gründen, dann dessen Kontrolle an die Belegschaft zu übergeben und schließlich für eine in höchstem Maßen kompetente Führungsnachfolge zu sorgen. Es gab keinen Zweifel in mir, dass sich all die Strapazen und Entbehrungen gelohnt hatten. Privat gab es leider auch weitere Strapazen. Die Mutter stirbt an einem Herzschlag und vererbt ihr Vermögen an Renate und an Giles.
Sie übergeht ihre Tochter. Also das ist ja...
Sie bekommt ja praktisch dadurch, dass das Geld an Giles geht, bekommt sie es ja doch irgendwie, aber trotzdem...
Wobei der ja wahrscheinlich gar nicht geschäftsfähig war, oder? Der
Sohn. Nein, natürlich nicht. Genau, deswegen haben natürlich die Eltern das Geld verwaltet. Offiziell vielleicht sogar auch nur der Vater in den 70ern. Ja, jedenfalls freuen sie sich natürlich so gesehen doch über das Geld, aber ihr hat das natürlich trotzdem wehgetan. Sie können ein kleines Haus erwerben. Ich hatte jetzt gar nicht gesagt, wo sie wann und so wohin gezogen sind, aber sie erwerben jetzt jedenfalls ein neues kleines Haus auf dem Land, wo er an den Wochenenden besser bei ihnen sein kann. Und dann vielleicht auch unter der Woche häufiger, weil sie merken, dass dieses Borough Court, wo er untergebracht ist, einfach ganz furchtbar ist. Eines Tages hat er es hat irgendwie Ausschlag am Mund oder sowas und dann sagt eine Pflegerin zu ihnen, ja, wäre ganz gut, wenn er nicht immer aus der Toilette trinken würde.
Ach nee.
Oh ja. Und daraufhin haben sie dann auch angefangen, sich gerichtlich mit diesem Unternehmen auseinanderzusetzen, mit dieser Einrichtung. Gleichzeitig wussten sie aber, dass sie ohne das nicht zurechtkommen. Also es war sehr, sehr schwierig. Und Borough Court will Giles auch eigentlich nicht gehen lassen. Also sie sagen, medizinisch muss der in einer Einrichtung bleiben. Sie können sich nicht um den kümmern. Aber genau das machen sie dann, ziehen nochmal in ein größeres Haus, wo alles auf ihn abgestimmt wird. Also zum Beispiel schon allein, es darf keine scharfen Kanten irgendwo geben. Sie stellen ein paar Vollzeitpflegekräfte ein. Das fand ich ganz toll. Sie meinte so, das waren etwas rauere junge Männer. Aber Giles ist wahnsinnig gut mit denen zurechtgekommen, vor allen Dingen mit einem, der Phil hieß. Er ist jetzt so ungefähr 30 und wird langsam ruhiger. Manchmal hat sie das Gefühl, er ist sogar richtig zufrieden mit diesen neuen Wohnsituationen. Dann gäbe er ein eigentümliches Brummen von sich, womit autistische Menschen oft zum Ausdruck bringen, dass sie sich wohlfühlen. Man kann auch ein bisschen mit kochen. So seine Aufmerksamkeitsspanne ist immer nur so 5 bis 10 Minuten, aber er kann ein bisschen mit kochen oder sich Kunst ansehen oder selber ein bisschen malen. Er kann jetzt sogar ein paar Wörter sagen, die nur sie verstehen, aber immerhin, sie verstehen ihn ein bisschen und verstehen aber trotzdem nicht, was passiert ist, wenn der nächste Ausbruch ansteht. Also es bleibt schwierig, aber es wird ein kleines bisschen besser. Und sie fragen sich jetzt erstens, wie soll es mit ihm weitergehen und zweitens, wie sollen wir das finanziell stemmen? Ich weiß, ich habe gesagt, sie war immer mehrfache Millionärin und so, aber es gab halt zwischendurch auch immer irgendwelche Dips in ihren Aktien, ich weiß nicht, jedenfalls hatten sie trotzdem, weil das halt auch wahnsinnige Kosten waren, hatten sie auch immer mal wieder finanzielle Probleme. Und sie entscheiden sich jetzt, dass sie eine gemeinnützige Einrichtung auch entwickeln möchten. Dafür brauchen sie aber mehr autistische Kinder und entscheiden sich erst einen weiteren Jungen bei sich aufzunehmen und dann noch weitere Häuser zu gründen, wo sie noch mehrere Jungs aufnehmen. Ja, bringt viel Bürokratie mit sich, aber funktioniert ganz gut. Das Problem ist nur, dass Derek ja traumatisiert, schockiert ist von dem, wie es in Borough Court war, dass er jetzt allen Institutionen gegenüber ziemlich skeptisch bleibt. Also er sieht immer irgendwie das, was noch nicht funktioniert. Er hat wahnsinnig hohe Ansprüche. Er kann, sagt Stephanie in ihrer Autobiografie, er kann das Vatersein nicht vom Treuhändersein trennen. Stephanie sieht diese Einrichtung positiver als er und will dabei bleiben. Und da ihre Ehe durch diesen ganzen Stress sowieso schon so angeknackst hat, sagt sie, bricht jetzt etwas an dieser Stelle. Im Rückblick sagt sie, sie versteht vollständig, was damals mit ihm los war und er konnte nicht anders handeln und das war bestimmt auch richtig, aber damals stehen sie wirklich kurz vor der Trennung. Und sie hat sich schon eine neue Wohnung gesucht, wo sie hinziehen könnte. Und dann stirbt Giles.
Oh.
Ganz überraschend in der Nacht, 35 Jahre ist er inzwischen, das war 1998, wahrscheinlich an Epilepsie. Weil das wohl vielen Kindern, vielen autistischen Kindern und jungen Menschen so gehen, die leiden halt gleichzeitig unter Epilepsie und da sterben viele jung. Ja, für sie ist das natürlich ein unfassbarer Schlag für beide. Und sie sagt dann, dass viele Ehen den Tod eines Kindes nicht überleben, aber ihre hat überlebt, was daran liegt, dass sie zu der Zeit, als das Schreckliche passierte, schon vor dem Ausstand. Da wir nichts mehr voneinander erwarteten, konnten wir vom anderen auch gar nicht mehr enttäuscht werden, sondern empfanden jede noch so kleine Hilfe, die wir einander zu geben imstande waren, als positive Überraschung, für die wir dankbar waren. Also heißt, dass sie sich tatsächlich wieder zusammengerauft haben.
Also sie ist jetzt 65, ne, als der Sohn stirbt.
Um mit dieser Trauer zurechtzukommen, lenkt sie sich wieder einmal ab. Und zwar hatten sie schon vor Giles Tod überlegt, eine noch größere Einrichtung zu gründen. also halt Schule, Internat für viele autistische Kinder und hatten da auch schon ein tolles Haus für gefunden, eine große viktorianische Villa, die aber noch viel umgebaut werden musste. Giles sollte eben auch dann dort aufgenommen werden, aber er hat es halt nicht mehr miterlebt. Das nennt sich Prior's Court, das gibt es auch heute noch. Das wird dann 1999 eröffnet und ist sehr erfolgreich. Sie haben ein sehr den Kindern zugewandtes Konzept, das heißt, dass sie körperlich ausgelastet werden, dass sie durch einen ausreichenden Pflegeschutz... ich versuch's nochmal. Dass der Pflegeschlüssel gut ist, das heißt, sie bekommen emotionale Stabilität von ausreichend Pflegekräften, werden fast schon rituell unterrichtet, sagt sie, weil autistische Menschen Routinen mögen. Also sie werden rundum versorgt und das scheint wohl auch heute immer noch eine moderne, aktuelle Erziehungsmethode zu sein. Jetzt kommen wir so zu ihren letzten Jahren, wo sie sich auf die Philanthropie konzentriert. Sie gründet noch eine Stiftung, die Shirley Foundation.
Wohlgemerkt in einem Alter, in dem andere in Rente gehen, ne?
Ja, das war nichts für sie. Sie fängt erst an, breit zu spenden, überall, wo sie denkt, da könnte mein Geld helfen. Und dann konzentriert sie sich aber nach und nach tatsächlich auf das Thema Autismus und engagiert sich aktiv mit ihrem Geld für Forschung und eben solche Einrichtungen. Heute gibt es in Großbritannien 130.000 Kinder etwa mit Autismus und weitere 500.000 Erwachsene mit Symptomen. Und dazu kommen dann eben auch noch die ganzen Angehörigen, die auch Hilfe brauchen. Sie wird dann zur britischen Botschafterin für Philanthropie ernannt und bewirbt das Spenden. Sie sagt, Menschen kommen mit einem Instinkt zum Geben auf die Welt und die Menschen sollen stolz darauf sein, wenn sie spenden und sie dürfen sich auch darüber freuen und dabei, wenn sie mögen, auch ein gewisses Konkurrenzdenken an den Tag legen. Ich will damit nicht sagen, dass bei der Philanthropie der Wettkampfgedanke im Mittelpunkt stehen sollte, sondern nur, dass es für die Wohlhabenden keinen Grund geben sollte, sich von ihren Spenden und den Projekten, die sie unterstützen, weniger begeistert zu zeigen als von ihren Yachten, Autos, Rennpferden, edlen Weinen und Ferienhäusern.
Sehr schlau gesagt, ja.
Ja, ich weiß nicht so ganz, ob ich da mitgehe. Aber gut, wenn man mit seinen Yachten angeben will, kann man auch mit seinen Spenden angeben. Und wenn man sowieso nicht der Typ zum Angeben ist, dann behält man beides für sich.
Ja, genau. Aber es geht ja drum, also letztlich geht es ja drum, auch das Geld zu bekommen von den Leuten, ne? Und wenn man die so locken kann, weil die so gestrickt sind.
Ja, und eben wenn es so wohlhabenden Leute sind, vielleicht lassen sie sich dann tatsächlich durch so einen ganz winzigen Wettkampfgedanken doch noch verleiten, noch eine Million mehr zu spenden oder so.
Ja. Muss man diese Mechanismen irgendwie für sich nutzen dann.
Und das scheint sie gut gemacht zu haben. Ja, 2021 war sie dann noch bei einer Enthüllung einer Statue in Essex anwesend, in Erinnerung an die Kindertransporte. Und am 9. August 2025 ist sie nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Ja, das war die Geschichte von Stephanie Shirley.
Ja, mal wieder eine Frau, von der ich ehrlich gesagt vorher nichts mitbekommen hatte. Aber was für ein Lebenswerk, oder?
Und dieses Video, also schaut sie euch auch mal an in einem Film, wo man sie live sieht, wo sie redet und wie sie so wirkt und so. Ich finde sie super sympathisch.
Ja, ganz toll. Vielen Dank, liebe Petra, dass du uns Stephanie Shirley vorgestellt hast.
Sehr gerne. Und dann freue ich mich, wenn du nächstes Mal uns wieder jemanden vorstellst.
Oh ja, unbedingt. Und wir freuen uns, wenn wir von euch hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr dürft uns gerne auch Kommentare hinterlassen, zum Beispiel auf Instagram oder auf Spotify. Ich weiß nicht, Apple Podcasts, geht das da auch? Ich glaube nicht.
Da kann man Bewertungen hinterlassen.
Ah ja, Bewertungen hinterlassen, viele, viele Sternchen. Weil uns das einfach hilft, mit dem Podcast auch gesehen zu werden und noch mehr Hörerinnen zu gewinnen. Ja, da freuen wir uns sehr drüber. Und wie gesagt, alle Empfehlungen und Tipps werden auf jeden Fall von uns aufgenommen.
Dann bis nächstes Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen.
Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de, und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns, oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.